Na, das Innere von Rechnern, aber viele Leute weinen halt nicht, wenn sie das Innere von Rechnern zerstört sehen oder so.
Ja, aber im Endeffekt, ach, ist auch egal. Gut, ja, es ist Punkt 18 Uhr, andere Sender gehen in die Nachrichten, wir gehen in die Creative Commons License Music. Go on the sanctuary together. Go on the sanctuary together. Go on the sanctuary together. Go on the sanctuary together.
Yeah. da sind wir wieder. Jetzt muss ich alles alleine machen. Irgendein CRC-Fehler hat mein Sitznachbar verschwinden lassen. So, diese Bitdreher machen einen fertig. So, wir waren beim Barcamp.
Ja.
Ihr hört den Nerd Alert auf dem FSK und weiter geht's.
Ja, Barcamp, na, ich habe insgesamt so ungefähr 8 Sessions besucht und na, eine der Sessions, wo ich dann auch ein bisschen später reingegangen bin, war über virales Marketing. Ist ja auch gerade so ein Buzzword na, im Internet, weil die klassische Werbung, merkt man immer wieder, funktioniert so im Internet nicht. Man kann sich auch locker mal irgendwie einen Adblocker installieren und es wird na, dann ganz offensichtlich, dass Leute auf klassische Werbung nicht mehr so anspringen, wie die Werbeindustrie sich das irgendwie so vorgestellt hat. Ja, deswegen gibt's halt ein neues Buzzword und na, das heißt virales Marketing. Na, man merkt irgendwie, nicht nur die großen Werbekampagnen na, machen ein Produkt erfolgreich, sondern da gibt's durch virales Marketing ganz viele kleine Erfolgsgeschichten, wo vormals na, unbekannte Produkte, Bands, na, innerhalb von einem Monat einen super Erfolg haben und dann tatsächlich das auch in ja, monetären Erfolg umsetzen können.
Also virales Marketing, ist das dieses, also was jetzt schon auch ein paar Jahre läuft, dass man zum Beispiel, es gibt auch diesen VW-Werbespot, wo sich der eine selbst so ein Attentäter in die Luft jagt und dann eine Bombe innerhalb des Autos löst, aber das Auto bleibt ganz. Und ich glaube, da sagt man, das ist zum Beispiel so ein virales Ding von VW. VW sagt natürlich nie offiziell, dass sie diesen Werbespot gedreht haben. Ich weiß auch nicht, ob sie es wirklich gedreht haben. Ist das virales also oder ist das Guerilla-Werbung? Ich durchschaue das nicht mehr, man, diese Werbewelt.
Ja, Guerilla-Marketing ist na, noch ein bisschen was anderes. Da komme ich gleich noch mal zu. Das mit dem VW-Werbespot ist tatsächlich sowas. Na, ganz offensichtlich steht da VW nicht zu. Vielleicht war es auch eine eigene Initiative von dem Regisseur. Na, der ist zu professionell produziert, als dass man sagen könnte, so, das haben Leute irgendwie zu Hause irgendwie gemacht. Ja, und na, das wird dann einfach, taucht an irgendeiner Ecke das Internet auf und wird dann durch Mundpropaganda irgendwie weitergetragen und erreicht dann durch YouTube oder andere Video-Hoster dann ganz schnell eine große Menge. Andere Beispiele sind Bands, na, die ja großen Erfolg haben können in kürzester Zeit und obwohl sie dann noch keinen Plattenvertrag hatten, ja, können sie dann irgendwie einen ganz guten Plattenvertrag ergattern. Und
genau, aber der Unterschied, also jetzt zum Beispiel, wenn wir bei Bands bleiben, heißt jetzt nicht so, ich veröffentliche ein Lied, das wird ein totaler Erfolg im Internet, jeder schickt sich den Link und schaut dir das mal an, das ist ein saugeiles Lied, sondern das, da muss man schon Werbung bewusst machen, also die müssen irgendeine Aktion machen, was als Werbung verstanden wird, dass sie zum Beispiel nackt über die Reeperbahn laufen und dabei... Ja.
Also entweder das eine, na, was du zuerst beschrieben hast, ist natürlich einfach Mundpropaganda, die von selber funktioniert und das setzt dann natürlich auch gerne mal auf Weblogs auf, na, weil Weblogs na, durch ihre starke Vernetzung natürlich na, sowas begünstigt, na, dass die Propaganda irgendwie ganz schnell weitergetragen wird. Und das andere ist dann eher die forcierte na, virales Marketing, wo dann irgendwelche Leute sich hinsetzen und sagen, so, was können wir jetzt noch machen, um die Leute zu bekommen und na, wie machen wir das, na, damit nicht direkt offensichtlich ist, dass es eine kommerzielle Geschichte ist.
Mhm. Da war, aber so Produktplacement ist eine ganz eigene Sache.
Ja,
ja, auch immer beliebtere.
Ja, Produktplacement ist ja vor allen Dingen na, ganz oldschool. Das kommt ja aus dem na, aus der klassischen Werbung. Also vielleicht war es irgendwann mal was ganz Neues, aber mittlerweile ist das abgegrast. Zumal es ja auch mittlerweile von öffentlich-rechtlichen und auch privaten Sendern irgendwie eher gemieden wird. Öffentlich-rechtlich darf es eigentlich gar nicht. Da gibt es ja mittlerweile auch eine Agenturen, die ja Fantasieprodukte entwirft und eine Produktverpackung, na, damit in ja in Fernsehserien, in Soap-Operas na, keine reellen na, Produktnamen auftauchen. Und da beschäftigen sich tatsächlich Leute mit. Ich habe neulich mal gelesen, innerhalb von 20 Minuten machen die ein komplettes Produkt, eine Whisky-Marke oder so und kleben das irgendwie auf eine Flasche und na, fertig ist. Also die Öffentlich-Rechtlichen dürfen das nicht und die Privaten haben kein Interesse dran, weil warum sollten die mit Produktplacement was pushen, na, wo sie eigentlich Werbeplätze verkaufen wollen?
Ja, ich glaube, die Idee ist ja dabei, wenn du sowas produzierst, dass du deine Produktionskosten wieder reinholst, ne? Indem du sagst, wir produzieren hier eine Serie und jeden Morgen trinkt der halt irgendwie
gut.
Peters Milch und das gut, sieht man auch immer und dann zahlt der Peters Milch Firma.
Das ist aber im Grunde noch ein klassisches Marketing.
Okay.
Was in der Kürze vor kurzem passiert ist, dass man unterscheidet ja in der Weblog-Szene so zwischen Alpha- und Beta-Bloggern und da werden dann die eher bekannten Blogs malträtiert mit so Briefen, wo kein Absender da ist oder eine Postkarte und da steckt dann irgendwas drin. Und nur die, ja, das Ganze ist dann ein Spiel oder ein Rätsel und die Blogs müssen dann untereinander kommunizieren, um dieses Rätsel zu lösen. Das wurde auch in dieser Session heftig diskutiert, weil sich die Weblogger da teilweise auch so ein bisschen genötigt sahen. Auf der einen Seite wollten sie natürlich darüber reden, was sie da bekommen haben. Auf der anderen Seite gab es schon den Verdacht, ach, das ist doch wieder irgendwie virales Marketing. Ich werde da irgendwie instrumentalisiert. Und das war eine ganz interessante Diskussion, weil man schon merkte, so die Blogger wollen eigentlich nur dran teilnehmen, wenn sie das auch noch in der Hand haben. Und ein Fall, wo sie es noch in der Hand haben, und das wurde auch diskutiert, ist ja, dass eine große Autofirma einem Weblogger mittlerweile so ein Auto zur Verfügung stellt und der das dann irgendwie 2 Monate oder so Probe fährt und dann irgendwie darüber berichtet, ob nun positiv oder negativ, ist eine Sache. Aber da diese Weblog Blogosphäre noch relativ neu ist, sind da natürlich auch noch nicht so viele Erfahrungen vorhanden und die ist ja auch nicht so homogen, diese Szene, dass man da irgendwie so ein typisches Einfallstor hätte als Werbetreibender. Es war auf jeden Fall eine interessante Session. Weil
der den vorgetragen hat, war das jetzt jemand, der aktiv in der Werbebranche tätig ist und das nutzt? Oder also was war der Background von dem Vortragenden?
Der Vortragende, dessen Namen ich gerade nicht parat habe, der soll ein ganz bekannter Mann in der Szene sein. Eigentlich waren es gleich mehrere, die da drüber, also die vorne standen und Sachen zur Diskussion gestellt haben. Und der verdiente auf jeden Fall sein Geld mit, also auch unter anderem mit Beratung. Und ich werde mal die Website aus dem Barcamp, aus der Session auf jeden Fall noch in unserem
zu Blog finden unter www.nerdalert.de.
Genau, da werde ich das mal verlinken. Dann kann man da irgendwie nochmal weiter recherchieren, falls einen das interessiert, dieses komische virale Marketing. Also Guerilla-Marketing, wurde mir dann auch klar, ist noch ein Tick was anderes. Und zwar ist das eher konfrontativ, während virales Marketing im Grunde nur Leute sucht zu Kommunikation. Und Werbung ist ja nichts anderes als Kommunikation.
Also sozusagen nicht, also versuch das jetzt mal, wie ich es verstehe und du sagst, ob es richtig ist.
Ich bin ja noch nicht fertig.
Achso, okay. Tatsächlich, ganz kurz, dieser Spot, den wir vorhin genannt haben, das wäre also eigentlich klassisch Guerilla, weil diesen ja sozusagen...
Nee, das wäre virales Marketing.
Aber eigentlich waren das ja so schon konfrontativ. Tief, ne? Dass man gesagt hat, irgendwie ist das ja schon geschmackslos, so eine Werbung zu machen.
Ja, okay, das ist dann der Aufhänger, warum man das vielleicht mit anderen Leuten diskutieren möchte. Aber Guerilla-Marketing funktioniert noch einen Tick anders, weil, so wie ich es verstanden habe, es Leute verunsichert, stark verunsichert und konfrontiert mit der eigenen Unsicherheit. Okay. Dass man über die Straße läuft und man sieht was und denkt so, das war doch irgendwie gestern anders und damit ist jetzt nicht die neueste Werbung gemeint, sondern da werden einfach Dinge anders benutzt, als sie das bisher gemacht wurde.
Ach so, dann, wollte ich gerade sagen, also wenn man Guerilla sagt, konfrontativ, dachte ich jetzt vielleicht, wer viral ist, also ich habe da auch, verstehe das auch nicht, diese Begriffe kommen ja immer auf und neue Begriffe, ist ja auch immer ich gut, glaub, um Marketing zu betreiben.
Ich glaube, die sind auch nicht so,
definiert
fest umrissen. Ja. Also ein Beispiel für Guerilla-Marketing ist bei der Love Parade irgendwie in Berlin sind, na, muss man ja mal viel Geld bezahlen, wenn man da so Werbung machen will, dass man dann irgendwie als Sponsor auftreten muss und dafür auch latzen muss. Sondern da gab es halt eine Zeit lang irgendwie auch eine Agentur, die gesagt hat, so, wir nehmen uns jetzt hier einen kleinen Wagen, irgendwie einen Beamer und stellen uns einfach dazu und werfen irgendwie ein Logo irgendwie an die Wand, an eine Häuserwand und sobald jemand kommt, hauen wir einfach ab.
Hm, okay. Und Viral heißt vielleicht dann noch, so wie ich es gerade, was du erzählt hast, versteht, sozusagen Flächen nutzen, die eigentlich nicht für Werbung ausgesagt ist und dass sie sich verbreitet. Also dass ich zum Beispiel immer so einen Blog schreibe, das wird viel in anderen Bloggern wiederholt und damit wiederholt sich sozusagen mein Werbebegriff, den ich da eingebaut habe.
Also das eigentlich klassische Mundpropaganda, so wie ich es verstanden habe.
Okay. Das heißt also im Endeffekt können dann Nerd-Alert sagen, glaubt nicht alles, was ihr lest.
Das
es könnte auch Werbung hinterstecken.
Das sowieso. Ja, das war auch nochmal eine ganz interessante Session und eine andere, wo ich auch leider später reingekommen bin, die fand dann auch gar nicht in so einem üblichen Vortragsraum statt, sondern auf dem Hof. Da saßen dann 5 Leute im Kreis und haben sich über MPEG 3.2.0 unterhalten, nämlich wie geht's weiter mit Audios im Internet und ich habe da nur so am Rande noch mitbekommen, das war wohl ein bisschen dominiert durch Dresdner Leipziger Szene, auch Leute, die beim Webmontag waren und die so eine Art Metadaten für Audios noch machen wollen, die unzufrieden waren mit einer ID 3V2 Tags, was man da alles an Metadaten speichern kann, sondern die das auch noch ein bisschen mehr vernetzen wollen. Außerdem wurde dann auch noch ganz kontrovers über GEMA und Rechteverwerter, über GVL irgendwie geredet, dass man das halt überhaupt gar nicht verstehen kann. Ein interessantes Detail fand ich dabei bei der GEMA, ist ja bei uns hier auch immer wieder Thema, da konnte einer berichten, dass er im Rahmen einer Recherche mal bei der GEMA angerufen hat und irgendwie den Online-Beauftragten sprechen wollte und die so, der Online-Beauftragte, sagte dann die Frau bei der GEMA, da haben wir gerade einen neuen, den hole ich mal ran, der hat auch eine Frage an Sie. Und dann hat er ihn irgendwie rangekriegt und der meinte, ja, gut, dass ich Sie dran habe, können Sie mir das mal erklären mit diesem Download von den MPEG 3?
Sehr geil. Der war ein bisschen offline.
Nein, aber der hat wohl den Job ganz neu angefangen, kam aus einer anderen Branche oder so und kannte sich mit dem Thema überhaupt noch gar nicht aus. Ich meine, das ist natürlich auf der einen Seite irgendwie unterirdisch, dass jemand irgendwie in so einem Bereich kein Vorwissen mitbringt. Auf der anderen Seite ist das natürlich gut, der kennt sich dann auch vielleicht mit den ganzen GEMA- und Rechteverwertungsgeschichten noch nicht so aus. Auf jeden Fall stellte der sich erstmal hin, hat gesagt, ich weiß von nichts, erklären Sie mir doch mal.
Wobei ja meistens bei sowas sich der Verdacht irgendwie aufdrückt, dass das Leute sind, die sich, glaube ich, mit dem klassischen GEMA-Modell sehr gut auskennen und nur mit dieser neuen Umgebung nicht. Und also irgendwas muss er ja qualitativ geboten haben, damit er diese Stelle bekommen hat. Anscheinend nach dieser Aussage kann es nicht gewesen sein, dass er sehr internetaffin war. Also gehe ich mal eher von aus, dass er wahrscheinlich das klassische Modell sehr gut beherrscht und jetzt irgendwie das übertragen soll.
So wie ich es verstanden habe, war der vorher noch nicht bei der GEMA.
Ah, okay.
Also das,
vielleicht war er Patentanwalt vorher.
Das war auf jeden Fall ein Brüller. Da haben wir uns auch alle an den Kopf gefasst bei dieser schönen Story.
Ja, das glaube ich. So, wir machen nochmal ein bisschen Musik und damit wir unsere Kehlen nochmal mit ein bisschen Flüssigkeit anfeuchten können. Ich muss auch noch nachtragen, was wir vorgehört haben, sonst gibt es Ärger mit den Lizenzen von der guten Creative Commons Musik. Aber das Schöne an der Musik ist, ihr dürft sie ruhig kopieren und weiter vertreiben. Ihr sollt immer nur nennen, wer es war und ihr sollt es nicht kommerziell verwerten. Das dürft ihr auch nicht. Wir haben vorhin noch gehört, das war wo waren wir denn? Ach ja, das war nochmal TED-Lab davor mit dem Lied The Same Trip und danach kam Zero One mit Dokument und dann 25 mal die 1. Und jetzt geht es weiter. Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
So, da sind wir wieder aus der Hotelbar über den Hotelfahrstuhl. Zurück ins Studio. Das war zunächst von den letzten drei Liedern, eigentlich wollten wir nur zwei spielen, haben wir uns verquasselt, war Vodor Zek mit Fasan. Dann kam Ted Lapp nochmal mit Arabian Clash und das letzte war Zero One mit Autumn Leaves 01. So, wir waren, glaube ich, mit Barcamp noch nicht ganz durch. Ihr hört den Nerdalert auf FSK. Und wir bringen, glaube ich, den Barcamp mal zum Abschluss.
Genau. Ich muss insgesamt sagen, super Veranstaltung, hat echt Spaß gebracht. Na, es gab auch noch mal eine gute Feedbackrunde ganz zum Abschluss am Sonntagabend, wo noch mal irgendwie gesagt wird, was für wirklich Kleinigkeiten schiefgelaufen sind oder was man nächstes Mal noch ein bisschen besser machen könnte. Ich habe ganz viele Themen auch verpasst, wo ich irgendwie keine Zeit hatte. Ich war dann am Samstagabend noch ein bisschen aus und am Sonntag ein bisschen erledigt. auf Finger, Fußspitzen unterwegs.
nicht so laut.
Also ich hätte mich noch interessiert für die Microformats, für die Session, über eine Blog-Suchmaschine hätte mich interessiert. Dann gab es Startup 2.0 Session und Hacking Google Maps, Getting Things Done und was ich nicht besuchen musste, weil ich mich schon die ganze Zeit mit der Dame, die das vorgestellt hat, unterhalten hatte, musste ich nicht den Vortrag über Zweitgeist mir reinziehen. Da geht es so auf Jabber-Technik um so virtuelle Präsenzen, Avatare auf Websites. Das heißt, man surft und hat dann irgendwie so einen kleinen, so ein Äquivalent zur eigenen Person, die als eine kleine Grafik auf der Website erscheint und man kann dann mit den anderen Leuten, die gleiche Website besuchen, chatten.
Okay. Also, aber es ist jetzt nicht wie so ein Link, so ein IRC-Link, irgendwie, dass ich sage, zack, und dann startet man IRC-Client und ich bin im richtigen Channel und schnack dann mit der Person.
Nö, das ist dann schon auf der Website, dass dann die Figuren dort sich miteinander unterhalten. Ganz interessante Idee, sowas Ähnliches gab es, glaube ich, auch schon mal. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man da die kritische Masse an Benutzern findet, dass das auch sehr erfolgreich sein kann. Wie gesagt, Zweitgeist, kann man sich mal angucken, gibt es leider keinen Open-Source-Client und auch nur einen Windows-Client zu, aber die sind auch noch ganz am Anfang und nur zu zweit. Ja, insgesamt eine runde Sache. Es wird in Kürze auch wieder ein Barcamp stattfinden, dann in Nürnberg und zwar ab dem 16. Dezember, das Datum finde ich nicht ganz so praktisch, kurz vor Weihnachten, aber mal gucken, vielleicht fahre ich da auch hin. Weil diese Art von Veranstaltung, allein die Organisationsweise, finde ich echt abgefahren. Und je mehr unterschiedliche Leute da sind, desto interessanter wird es auch. Und als ich mir eben nochmal die Liste der Sessions, die ich besucht habe, angeguckt habe, ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich bei keiner technischen Session war. Eigentlich war das alles eher so Social- und Networking-Zeug.
Was mich da mal interessieren würde, ist, weil wir haben ja öfters auch von diesem Webmontag berichtet, der in mehreren Städten ab und zu stattfand, also oder noch stattfindet, was ja eine ähnliche Konzeption hat, nämlich sozusagen, dass über das Internet, also ohne irgendein Organisationskomitee, ohne jemand, der irgendwie bestimmt, welche Vorträge zu welcher Zeit stattfinden. Gibt es da einen Unterschied? Also so würdest du sagen, das sind schon zwei verschiedene Sachen oder ist das einfach so zwei, die diese Idee aufgreifen? Und
Nö, die Idee ist die gleiche. Eine Ad-Hoc-Konferenz, ein Webmontag findet halt regelmäßiger statt und ein Barcamp, so wie es geplant ist. Ein Webmontag hat eindeutig Web 2.0 als Thema und Barcamp ist vom Thema her viel offener. Also da kann im Grunde jeder mit seinen persönlichen Interessen hingehen und andere beraten.
Die Dauer, würde ich auch sagen. Ne?
Genau,
Webmontag sind ein Abend und so ein Barcamp war ja jetzt über mehrere Tage.
Genau. Aber die Idee so als Ad-Hoc-Konferenz ist im Grunde das Gleiche.
Also könnte man vielleicht sagen, so Webmontag ist so... Jetzt mal, die hinken ja immer Vergleiche, aber ist so ein Workshop, der mal stattfindet am Abend, Barcamp, da sind ja auch wahrscheinlich paralleles Vorträge oder Sachen gewesen, ne? Also genau, das ist ja beim Webmontag auch nicht
einfach da. Umfangreicher.
Okay, also hat sich gelohnt.
Im Endeffekt. Hat sich gelohnt und würde ich jederzeit nochmal machen.
Gut, eigentlich wollten wir jetzt, dass nur drei ein bisschen von der WOS erzählt ist, welche wir auch angekündigt hatten. Aber Nerd 3 ist so auf dem Weg von Stade hier irgendwo, irgendwie.
Stimmt, im Elbtunnel hängen geblieben.
Und das fällt jetzt leider aus. Deswegen
machen wir ein Kesselbuntes. Ja, du wolltest was zu dem E-Pass erzählen.
Ach so, ja. Das war jetzt nur eine ganz heute gerade gelesen. Das hat mich nur wieder sehr amüsiert. Also der E-Pass ist sozusagen unser zukünftiger neues Reisedokument. Also das soll unseren Pass ersetzen. Und das Besondere dabei ist, dass sozusagen ein kleiner Baustein mit auf dem Pass ist, der nennt sich RFID. Das sind so kleine Funkchips, die aber keine eigene Stromversorgung brauchen. Das heißt, also das ist jederzeit mit einem Lesegerät auslesbar und muss nicht über irgendeine Batterie gespeist werden. Und dann kann man sich digital wie über ein Funknetz sozusagen Informationen rausziehen. Dieser E-Pass soll ja zum Beispiel biometrische Daten beinhalten. Zunächst nur ein Foto, irgendwann dann auch Fingerabdrücke und wer weiß, Iris irgendwann vielleicht auch noch. Und nun gab es natürlich, als diese konzeptiert wurde und die Leute sich darüber Gedanken gemacht haben, natürlich irgendwie mehrere Leute, die gesagt haben, so biometrische Merkmale, das hatten wir in der Sendung ja auch schon öfters erzählt, sind natürlich eigentlich sehr sensible Informationen, weil wenn die Technik voranschreitet, werde ich immer die Möglichkeit haben, aushand von bestimmten biometrischen Merkmalen relativ gut aus der Entfernung zum Beispiel Leute zu identifizieren, gerade bei so einem Bild, wenn ich so ein Bild habe, wie jemand aussieht und das Bild irgendwie dann in einem bestimmten Format vorliegen habe und dann ein Gerät habe, was über eine Wachungskamera die Leute andauernd aufnimmt, ist es eine Frage der Zeit, wann man da irgendwann sozusagen jeden Einzelnen identifizieren kann. Das gibt's jetzt schon im kleineren Rahmen, was relativ gut läuft. Und deswegen hat man damals gesagt, Mensch, diese Daten sollte eigentlich nicht jeder irgendwie auslesen können, sondern irgendwie das sollte schon nur der irgendwie befugt ist, also dieses Befugte kann man sich nachher auch noch schalten, aber die Idee war natürlich dahinter, wir verschlüsseln das Ganze auf diesem RFID-Chip und
machen es sicher.
Machen es dadurch sicher, dass man einen bestimmten Schlüssel braucht, um die Daten zu encodieren. Das heißt, wenn man es ausliest, sieht man erstmal nur Datenmüll und wenn man weiß, den richtigen Schlüssel, um das zu entschlüsseln, dann hat man die notwendigen Daten, die man haben will. Und diesen Entschlüsselungsschlüssel, den man dann haben müsste, den würde natürlich an jedes Land kriegen, weil die Idee bei so einem Pass ist ja, dass ich den weniger in Deutschland benutze, sondern mehr, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre. Und dann bin ich halt so in irgendeinem Land und reise da ein und dann wird mein Pass genommen, dann wird das kurz ausgelesen und wissen sie, wer ich bin und sie wissen auch meine biometrischen Daten, können mich dann in ihrem Land immer wieder finden. Wunderbar. So war die Idee. Also man wollte irgendwas machen, damit nicht jeder das einfach auslesen kann. Nun stellte sich raus, dass dieser Schlüssel zum Entschlüsseln eigentlich relativ leicht sozusagen zu erzeugen ist. Es sind nämlich drei Datensätze, die auf dem Ausweis außen drauf stehen sozusagen und die auch in der maschinenlesbaren Form schon außen drauf stehen. Das war, soweit ich mich erinnere, der Name, das Geburtsdatum und die Passnummer, also irgendeine Nummer, die da steht. Und mit den drei Sachen kann man dann den Schlüssel bauen und damit kann man die Daten auslesen. Also aus Sicherheitsgesichtspunkten ist es so, als ob ich einen Tresor irgendwo habe, aber immer den Schlüssel an die Tresortür klebe und sage, hier, da ist der Schlüssel. Also total Schwachsinn, da hätte man sie auch nicht verschlüsseln müssen. Ganz ehrlich, das ist also eine glatte 6.
Also das müssen wir auf jeden Fall mal beobachten. Das kann auch nicht wahr sein.
Ich meine, unabhängig davon, selbst wenn sie sich einen guten Schlüssel gesucht hätten, wäre das Ganze trotzdem noch sehr zweifelhaft, weil wenn jemand in irgendein Land X das ausliest, ich meine, woher weiß ich nicht, dass er die Daten nicht gleichzeitig irgendwo hin kopiert und dann weiterverkauft oder irgendwo. Also das Ganze ist nicht wirklich ausgegoren, aber es soll wahnsinnig viel helfen, sagt jedenfalls unsere Regierung und gut.
Die nächsten zwei Nachrichten, die wir uns notiert hatten, die haben beide mit Rechteverwertung zu tun und mit Urheberrecht. Und zwar einmal, dass in der Blogosphäre in der Deutschen mittlerweile die Abmahnwelle über Flickr gekommen ist. Und das zweite, dass Podsafe Musik nicht mehr Podsafe ist. Das erste, muss ich sagen, wundern tut mich das nicht. Es ist nur bitter, wenn es bei Einzelpersonen ankommt. Praktisch sieht es so aus, dass man, wenn man seine Blog-Einträge schreibt, das meistens ja noch mit einem Bild aufhübschen will und da irgendwie sich aus den allgemeinen Bilddatenbanken was zusammensucht. Und viele Leute machen das halt bei Flickr. Die suchen sich dann, weil es ja auch so schön einfach zu suchen ist, ein Bild raus und bauen das dann in ihren Blog-Eintrag ein. Das Problem ist nur, obwohl bei Flickr schon eine Unterscheidung gemacht wird, unter welchen Lizenzen die Bilder zur Verfügung stehen, kümmern sich halt viele Leute nicht und nehmen einfach irgendwie Bilder. Und dann kommen rein nach dem Gesetz berechtigterweise die Urheber oder Vertretende die vertretene gemeinsam Rechtsanwälte und mahnen dann die Blogger ab. Und das kostet halt ganz schnell ganz viel Geld. Und man kann da noch nicht mal von der Sauerei sprechen, außer dass das einzelne Personen relativ hart trifft. Das kostet dann ein paar tausend Euro. Und das Geld muss man natürlich erstmal zusammenbringen. Das kann man natürlich irgendwie ja verschiedener Meinung sein. Also im Grunde muss man natürlich das Urheberrecht, so wie es existiert, ja ernst nehmen. Auf der anderen Seite geht es halt nicht, ne, dass man irgendwie so dermaßen hart bestraft wird, oder?
Ja, also das sind ja mehrere Punkte. Also zunächst würde ich sagen, aus dem klassischen Urheberrecht, also worauf sich das auch ableitet und weswegen die Klagen kommen, das ist, also man, das spiegelt nicht mehr wirklich heutige Möglichkeiten da. Also es ist ja sozusagen irgendwie, also ich denke, da kann man schon auch sagen, das ist irgendwie nicht richtig. Also es kann ja nicht sein, wenn jemand ein kleines Blog betreibt und irgendwie ein Bild aus Versehen unkommerziell ins Internet stellt, irgendwie das, also finde ich, dass das sozusagen irgendwie rechtfertigt, dass der Mann mehrere Tausend zahlt, weil er angeblich sozusagen
ich finde auch einen
finanziellen Schaden auf der anderen Seite. Das Problem nicht bei der Sache beim Internet ist, das ist ja nicht so, dass wenn er das jetzt in eine Zeitung druckt, dann kann er sagen, ich habe eine Auflage von 800 Blätter gehabt. Also kann dann der andere Seite sagen, gut, 800 Blätter. Also das heißt, das gut, ist so ein Schaden.
Die bezahlen ja nicht dafür, dass sie das, also sie bezahlen ja keine Lizenzgebühren, sondern die bezahlen ja hauptsächlich erstmal Abmahngebühren.
Genau, aber der Streitwert wird ja festgelegt. Und bei so einer Internetsache kann die eine Seite sagen, die Seite ist sehr populär, gehen wir mal vom Streitwert aus, weil das so und so viele Leute schon gesehen haben, ist dementsprechend hoch. Das ist immer das Problem bei diesen Streitwertsachen im Internet. Das ist ja immer hypothetisch. Die eine Seite, die Geld haben will, die sagt natürlich, das ist ein unheimlich hoher Streitwert, weil diese Seite sehr viel abgerufen wurde. Wenn der andere sagte, vielleicht haben das nur drei Leute gesehen. Das Interessante bei diesem Flickr-Fall fand ich ja noch, dass das irgendwie, es gibt halt einmal die Lizenz, die man durchlesen kann. Es war aber so, dass der das Bild reingestellt hat. Es gibt ja auch die Möglichkeit bei Flickr irgendwie relativ leicht so Möglichkeiten zu schaffen, dass es leicht runterladbar ist oder dass es leicht irgendwo transferiert werden kann, woanders hin oder eingebunden werden kann. Und diese Sachen waren aktiviert, obwohl die Lizenz nicht das vorsah. Das heißt also, das kann man ja schon irgendwie, wenn man möchte, auch so sehen, dass das auch eine Irreführung von dem, der das reingestellt hat, der nämlich einerseits einen Button reingeschrieben hat, hier könnt ihr ganz leicht runterladen und auf der anderen Seite dann in der Lizenz geschrieben hat, hier dürft ihr aber nicht irgendwo runterladen irgendwie so und einbauen in eure Sachen. Also auf jeden Fall geht es im Endeffekt darum, was wir auch schon öfters gesagt haben, dass man, wenn man Sachen im Internet veröffentlicht oder so, sehr genau darauf achten muss, wie die Lizenzen zu den Sachen sind, ob man die Rechte hat dafür. Und das Problem dabei ist aber meistens noch viel mehr, dass die Leute, die Content ins Internet stellen und eventuell auch Sachen reinstellen, wo sie das genehmigen, dass andere Leute das irgendwie weiterverwerten können, das gar nicht so explizit irgendwie kennzeichnen oder keine Lizenz dazu schreiben. Das heißt, es ist mir schon öfters wieder auch öfters passiert, dass man Sachen, wo man einfach gar nicht weiß, darf ich die jetzt weiterverwerten, darf ich die nicht weiterverwerten, das fehlt ganz häufig, dass da überhaupt gar nicht klar definiert ist von dem, der das reinstellt. Und für sowas kann man einfach im Endeffekt im Moment nur raten, Finger weg.
Ja, also man sollte schon sehr drauf aufpassen, na, was man weiterverwendet. Na, ähnlicher Fall, na, da geht es um Podsafe Musik. Podsafe Music Network ist eine amerikanische Initiative, als die Podcasts aufkamen, dass man nicht nur in seinem Podcast die ganze Zeit reden muss, sondern auch ein bisschen Musik einbinden kann. Und das ist halt relativ schwierig, wenn man nicht unglaublich viel Geld bezahlen will, Musik zu finden, die man einfach nicht kommerziell verwerten kann. Und dafür ist das Podsafe Music Network richtig gut. Also man hat da eine große Auswahl von Musik, die man wiederverwenden kann. Das Problem, was jetzt aufgetaucht ist, und das sind wieder so Fallstricke wie im ersten Fall, wo man als Benutzer einfach vielleicht auch gar nicht die Zeit und die Muße hat, bis ins kleinste rechtliche Detail zu gehen, dass das internationale Recht einem da richtige Stricke drehen kann. Das heißt, man denkt, Podsafe Music kann ich verwenden.
Wird auf ihrer Seite noch groß, dürft ihr für Podcasts benutzen.
Genau, aber ursprünglich wurde das Podsafe Music einfach für amerikanische Blogs erfunden. Und jetzt gibt es auch ganz viele kommerziell erfolgreiche Künstler, die sagen so, oh ja, Podsafe Music finde ich super. Ich stelle mal dieses einzelne Lied unter Podsafe Music. Und weil meine Plattenfirma das Recht an der Aufnahme hat, nehme ich einfach eine Live-Aufnahme. Dann kann man die verwenden, wie man möchte. Ein spezieller Fall war ein bestimmtes Lied von Alice Cooper. Das ist natürlich toll, wenn man das verwenden kann. Die Sache ist nur, in Europa und gerade in Deutschland darf man es nicht verwenden. Weil wenn man auf die Website der GEMA geht und dieses einzelne Lied recherchiert, dann steht da so, ja, da hat die GEMA und die deutschen Rechteverwerter die eine Rechte dran. Das heißt, selbst wenn man sich schlau macht, na, kann man da irgendwie immer noch na, stolpern. Und das finde ich schon richtig bitter, na, dass selbst wenn man bemüht ist, was Gutes, na, das Richtige zu tun, kann man trotzdem noch einen über einen.
Also es zeigt im Endeffekt, dass jemand, der, wenn wir das jetzt weiterspinnen und das immer mehr so wird, dass der sozusagen ein aktiver Teilnehmer am Internet, der auch Content ins Internet stellen will, wo wirklich ein Problem gestellt wird. Weil jetzt gehen wir mal von aus, diese Podsafe-Music-Seite würde dann auch alles auf Deutsch automatisch alles darstellen. Ich kann ja als User gar nicht so auf den ersten Blick erkennen, in welchem Rechtsraum der Server sich steht. Ne? Also wenn das könnte ja so wirken, als ob das alles irgendwie hier für Deutschland abgesichert ist, legal ist. Da waren ja jetzt auch zwei Punkte noch drin, die wir hatten. Das ist also in Amerika, nachdem, wenn ich es richtig verstanden habe, wir sind ja auch keine Juristen hier, ist es so, dass man eine bestimmte Version des Liedes sozusagen schützt, dass man auf CD hat. Wenn der Künstler das Ganze nochmal live macht, dann hat er für diese Live-Version, kann er wieder neu entscheiden, was er damit macht. Und im Deutschen ist es so, dass ich dieses Lied schütze, egal in welcher Version. Also, dass ich dann einmal bei der GEMA das Lied angemeldet habe, da sind aber auch alle meine Live-Versionen und alles automatisch mit drin. Deswegen könnte ich da, also Alice Cooper hat in dem Sinne da gesagt, diese Live-Version, die stelle ich frei, die darf jeder in seinem Podcast verarbeiten. Nur nach unserem deutschen Recht funktioniert das nicht, weil das Lied schon sozusagen als CD-Version bei der GEMA ist und damit auch diese Live-Version bei der GEMA ist. Und in dem Zusammenhang kam mir jetzt auch Kritik laut, weil selbst wenn jetzt jemand als User anfangen möchte zu recherchieren und gucken möchte, darf ich das denn trotzdem in Deutschland, dass diese GEMA-Suchmaschine unheimlich schlecht ist. Also, dass du, wenn du innerhalb der GEMA suchen willst, ist dieses Lied geschützt, dass das nicht wirklich so ist, dass sie dir das leicht machen, das zu finden.
Ja, leider ist das so. Na, insofern, na, auf das Podsafe Music Network kann man sich nicht mehr verlassen. Im Grunde sucht man am besten direkt nach Musik, na, die unter Creative Commons Lizenz ist. Da kann man sich sicher sein. Na, nur leider sind das meistens keine bekannten, erfolgreichen Künstler, bekannte Melodien, na, die man alle lieb haben, sondern na, das dann eher unbekanntere.
No, also es wächst, aber ja, wir spielen ja auch immer Creative Commons Musik jetzt. Und
ich finde es ja auch super, dass es das gibt. Na, im Grunde ist das ja auch eine Chance, na, dass na, da eine ganze neue Generation heranwächst, na, die so ein bisschen abgekoppelt von dem üblichen kommerziellen na, Musik, na, etablierten Musikkram na, arbeitet. Mhm. Und ja, Netlabels ne, befinden sich ja auch, ne, auch in den ganz ne, brüchigen Ast. In Kürze werden vermutlich ganz viele Netlabels eine private Insolvenz ne, anmelden müssen. Ganz einfach, weil die Künstler, wenn die irgendwann mal zur GEMA gehen, bei der GEMA na, vergibt man nicht die Rechte ab jetzt, na, na, wenn man den Vertrag unterschreibt, sondern für das gesamte Repertoire. Und na, wenn die Künstler früher mal bei einem Netlabel gesagt haben, ja hier, na, pack mal ins Internet, ist tolle Sache. Und die Netlabels müssen davon noch nicht mal was mitbekommen, na, dann gehen die irgendwann, wenn die GEMA na, sich an denen vergreift, na, richtig pleite, die müssen richtig viel Geld bezahlen. Und die haben ja noch nicht mal eine Chance, die werden ja noch nicht mal benachrichtigt, so, ah, der Künstler ist jetzt na, bei der GEMA oder so, sondern
das ist absurd, das ist absurd.
Die werden automatisch illegal.
Und, also das ist auf jeden Fall irgendwie absurd, aber wir halt zur GEMA hatten, dann kann man ja auch versuchen, irgendwie, wenn man schon zur GEMA gehen will, irgendwie nicht alle Klauseln mit anzunehmen, da hatten wir auch schon mal drüber geredet, aber das ist im Moment also sehr unzufriedenstellend und interessant finde ich ja bei diesen ganzen, trotzdem bei diesen ganzen Creative Commons Sachen, also das ist auch so eine lustige, also diese so, sagen wir mal, ich nenne das jetzt mal elektronische Musik, da sind viel mehr Künstler irgendwie bereit, in dem, also sozusagen in dieser nicht klassischen GEMA-Musik und Musikindustrie zu werkeln, während zum Beispiel, muss man schon echt sagen, so diese klassische alte Stromgitarren-Szene sich da anscheinend sehr schwer tut. Also man fällt das so auf, weil wir recherchieren ja immer, was für eine Musik wir hier spielen können und haben natürlich dadurch nur eine ganz kleine Auswahl der Riesenmusikangebots, weil wir halt immer zusehen müssen, dass wir halt GEMA-freie Musik spielen. Und man findet wesentlich
innerhalb mehr, unserer Sendung.
Innerhalb unserer Sendung.
Also man findet, weil wir die noch über Podcasts weiter verbreiten wollen.
Und man findet also wesentlich mehr elektronische Musik. Zu Creative Commons wollte ich immer noch mal sagen, es ist jetzt kein Blindgänger. Also Creative Commons ist im Endeffekt für jemand, der Künstler ist, aber auch als jemand, der das weiterverwerten will, ein Baukastensystem, der relativ einfach, wo man angibt, was man erlauben möchte, eine fertige Lizenz bastelt. Das heißt, es muss nicht so sein, dass Creative Commons Musik alles Mögliche erlaubt. Also da gibt's feine Abstufungen. wo man je sagen kann, was man möchte. Also ob man genannt werden möchte, das genügt, ob es weiterverarbeitet werden darf, ob es gesampelt werden darf, ob es kommerziell verwertet werden darf. Und aber der Clou dahinter ist, dass man sozusagen dem Künstler einen sehr angenehmen Baukasten, irgendwie eine Internetseite sagt, wo er einfach anklicken kann, das und das möchte ich erlauben, das möchte ich verbieten, und dann baut er einem eine fertige Lizenz, die man so sagen kann, unter dieser Lizenz verwirklicht sich, und dann sollte man da auch hin verweisen.
Aber die jetzt genannten Gründe sind ja im Grunde ja auch der Anlass dafür, dass die GEMA gesagt hat, Creative Commons und GEMA ist nicht kompatibel.
Ja, nicht, nee, klar, weil wie du schon sagst, ne, wenn man das Gesamtwerk irgendwie, dieses, was ja absurd eigentlich auch schon ist, also ich meine.
Ja, da muss sich echt was ändern. Gut, jetzt hätten wir eigentlich noch einige Themen für unseren Kessel Buntes, aber unsere Sendezeit ist gleich zu Ende, und wollen wir nicht noch eine Runde Musik spielen?
Ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns raus, gehen in Suspend-Modus.
Genau, Suspend-Modus bis zum
zweiten Mittwoch im nächsten Monat.
Genau, und da wollten wir was über Videoüberwachung machen.
Genau. Ja, das machen wir dann nächste Woche. Da wollten wir ein bisschen ausführlich mal wieder so ein Schwerpunktthema versuchen zu setzen. Wir hoffen, wir schaffen es. Haben uns gefreut, dass ihr zugehört habt, und wünschen euch noch viel Spaß.
Bis denn.